Willkommen Nebentisch.
Für mich bitte eine Dose Spinat und eine Pfeife für richtig massive Unterarme.
Und ich hätte gerne Pizza. Und könnten Sie so eine richtige LKW-Ladung an Rucola drauf machen? Danke.
So, da sind wir wieder. Neue Folge, neue Glück.
Neues Glück. Diesmal setzen wir auf die 17. Schwarz.
17 Ungerade. Schwarz. ja, guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag. Ich bin ja im August bin ich in Las Vegas und ich muss mir jetzt schon mal so ein paar Roulette-Tricks aneignen, glaube ich.
Ich dachte, du hast den Klinikaufenthalt für den Glücksspielentzug schon gebucht.
In Las Vegas, ja.
Da gibt's danach.
Nee, aber ich habe überlegt, nur einen Hinflug zu buchen, damit ich dann den Rückflug mit einem Privatjet machen kann.
Ja, das hast du, ich glaube, letzte Folge erst erzählt und das ist jetzt schon das zweite, was du innerhalb von 5 Minuten auch schon.
Ja, der Gedanke lässt mich nicht los.
Ja, okay, ich dachte, du wärst auf den Kopf gefallen in der Zeit, ich weiß nicht.
Und ich habe noch seitdem wieder 8 Amalfi-Videos auf TikTok gesehen und jetzt hatte ich Lust, mir einen Privatjet zu buchen.
Was sind Amalfi-Videos? Einfach Luxus?
Nee, das ist so eine Firma, die vertreiben so Charter-Privatjet-Flüge. Da kannst du dann anrufen und sagen, hey, ich bin gerade in, keine Ahnung, Monaco und ich muss nach Miami. Bitte hilf mir schnell, in 3 Stunden muss der Flieger gehen, sonst muss ich weinen. Und dann organisiert er ihm das. Und diese Zeichnen und diese Phone Calls werden dann praktisch als TikTok-Videos, ich glaube, die sind gestaged, aber es ist trotzdem super entertaining.
Die werden dann als TikTok-Videos so gepublished
und das macht Spaß anzuschauen.
Okay, ja. Ja, cool.
Ja, aber wie geht's denn dir? Was macht dein Leben?
Das läuft so vor sich hin, alles super. Also ich meine, ich wohne jetzt hier in der Schweiz. Es ist super lässig. Bis auf das kurz vor Aufnahmebeginn auf einmal eine Marschkapelle auf der Straße Guggenmusik spielt, auch wenn das sich gut angehört hat. Aber Sonntagmittag. Also können wir uns darauf einigen, ihr könnt gerne Samstagvormittag könnt ihr auch eure Musik hier, aber Sonntagmittag.
Ja, ehrlich gesagt, ist Sonntagmittag doch ein super Zeitraum dafür. Wann sollen sie sonst machen? So Dienstag um 14.30 Uhr, ist ja auch komisch.
Am 7. Tage soll man ruhen, Philipp. Gott will, dass ich heute meine Ruhe habe.
Ja, aber du kannst ja die Ruhe so ein bisschen feiern. Es wird dir praktisch Musik noch zusätzlich angeboten, dass während du auf der Couch liegst und ruhst, kriegst du gratis Live-Musik, ungefragt und ungefiltert.
Ja, man liebt es ja generell, auch wenn man zum Beispiel in der Bahn fährt, seine Kopfhörer vergessen hat und dann andere Leute laut Musik auf ihrem Handy anmachen oder TikTok-Reels gucken. Ich mag die Unterhaltung, wenn sie ungefragt kommt, am liebsten.
Ja, das ist praktisch Live-Fernsehen.
Eigentlich kommt aber auch, man weiß nicht genau, also wenn man mal, ja. Oder es ist wie ein TikTok-Stream, weil du, weißt eigentlich, stimmt, du bist auf TikTok und scrollst darum. Klar, einiges entspricht natürlich deinen Interessen, aber dir wird ja auch einfach was kredenzt, ohne dass du das auswählst. Also ist ja schon.
Ja, ich hatte generell die These, dass irgendwie, so wie es früher war, kommt einfach zurück, nur die Medien haben sich so ein bisschen verändert. Also ich habe gestern auch ein YouTube-Video geschaut und es kam so fucking lange Werbung, so 1:30 oder fast 2 Minuten. Da waren 3 Spots hintereinander. Ich dachte, das ist wirklich jetzt einfach Fernsehformat mit dem Unterschied, dass ich ausgesucht habe, was ich schauen will. Aber anscheinend hatte Fernsehen das schon durchkalkuliert, wie viel Werbung man zeigen muss, damit sich was rentiert. Weil wir kommen langsam wieder an den Punkt, dass man da, dass man 100 Jahre Werbung schauen muss, bis man weitergucken kann. Und am allerfrechsten finde ich, dass wenn ich einen DAZN-Stream starte, DAZN, was ungefähr eine halbe Niere kostet im Monat, dass ich mir erst, keine Ahnung, ich schalte ein, weil ich vergessen habe, dass das Spiel ist und bin schon in der 10. Minute und will halt schnell in dieses Spiel rein und dann muss ich mir ein Drecks-Werbevideo anschauen von 30 Sekunden für einen Stream, den ich schon voll bezahlt habe, mehr als voll. Ich glaube nicht, dass die Google Pixel Frauen-Bundesliga so viel gekostet hat in den Lizenzgebühren, dass diese 38 Euro im Monat annähernd gerechtfertigt sind.
Ich denke, die Rechte für die Google Pixel Frauen Bundesliga, die sind da so ein relativ günstig.
Ich glaube, die sind so günstig, die kann man sich auch privat kaufen, theoretisch.
Theoretisch, das wäre dann wahrscheinlich eine ganze Niere, aber dann kannst du halt nur 2 Monate gucken. Dann ist es schwierig. Danach wird es zumindest unangenehm, sagen wir so.
Ich habe ja noch eine zweite Niere.
Ja, eine Niere, 2 Monate. You know, 2 Nieren.
Ja, aber die rechte kauft man ja für länger ein.
Okay. Die rechte Niere oder die rechte der Bundesliga?
Kommt drauf an, aus welcher Perspektive.
Ja, es ist schon richtig, nervig. Du willst da, vor allem wenn du halt zu spät bist und dann weißt du so, jede Sekunde könnte was passieren und das wird so noch hinausgezögert künstlich. Vor allem, ich finde es schon frech, muss ich sagen, dass du, weil man kannte es eigentlich von vor ein paar Jahren schon, nur werbefrei. Du zahlst für etwas, zum Beispiel jetzt YouTube Plus oder sagen wir sogar Bild Plus oder so, du zahlst irgendwo für, um Zugang zu irgendeiner Mediengeschichte zu haben. Und dann zahlst du und musst noch mit Verzögerung während der Werbung dich aufregen dafür. Also
ja,
das,
und ich finde es,
ist, ich weiß nicht.
Ich finde es bei so Filmen und so, finde ich es nicht so schlimm. Aber bei Live-Sportveranstaltungen. Und es ist kein unrealistisches Szenario, dass ich halt das Spiel vergesse und dann auf Flash-Score sehe, oh, die haben gerade ein Tor geschossen. Und Flash-Score ist ja ultra schnell. Das heißt, es gibt eine realistische Chance, dass wenn ich dann das schnell einschalte, weil ich eh gerade am PC bin, dass ich das Tor live sehen kann. Also mehr oder weniger live. Wenn da nicht noch 30 Sekunden Werbespot mehr reingeballert wird. Und ich finde das so frech, bei einer Live-Veranstaltung mir da was wegzunehmen von dem Live. Während, ja, keine Ahnung, wenn das halt ein Video ist, das ich mir on demand anschaue, scheiß auf die 30 Sekunden. Es ist okay, aber bei einem Live-Event finde ich, ich finde das unfassbar frech, weil dafür ist es einfach zu teuer.
Ich glaube einfach, dass da die Kosten auf der Seite von The Zone für Kokain und Nutten einfach so enorm in die Höhe gestiegen sind, dass sie irgendwie das umlegen halt einfach auf die Zuschauer.
Ja, es muss da eine sehr enorme Inflation gegeben haben auf der Seite. Kann ich mir anders nicht erklären. Ich finde, der einzige Weg daraus kann sein, dass wir uns hier als Gesellschaft zusammentun und beschließen, dass wir, welche Firma auch immer da ihr Produkt bewirbt, in diesen 30 Sekunden vor einer Live-Schalte, muss komplett boykottiert werden. Dass die nie wieder ein einziges Produkt verkaufen. Weil nur dann kann dieser Werbespot sich nicht durchsetzen. Weil zugegebenermaßen, man schaut ihn ja zwangsweise an. Es ist der Spot, den ich auf jeden Fall anschauen werde, weil ich es anschauen muss. Also er ist potenziell sehr wertvoll. Aber da müssen wir als Gesellschaft uns einfach zusammenschließen und geschlossen dagegen agieren. Das ist hier mein
Appell. Lass mal ein paar Flyer drucken und so einen Tipico-Buden auslegen.
Ja. Wobei die sind ja meistens dann in diesen Tipico-Lokalen und die schauen ja gar nicht in das Onstream.
Hey, du willst doch das Produkt boykottieren. Die sind da drin und geben Wetten bei Tipico ab.
Ach, ist das Tipico-Werbung oft?
Ja, ja, klar. Klar, Tipico.
Tipico! Tipico.
Das ist doch die Standardwerbung vor jedem Spiel, ist immer Tipico. Und wenn keiner mehr da wetten würde, könnten sie sich auch die Werbung gar nicht mehr leisten.
Das stimmt.
Oder wenn alle gewinnen Unternehmen würden. Machen wir das kaputt.
Wir spoilern einfach die Ergebnisse. Weil dann gewinnen alle bei Tipico.
Das ist gut.
Wollen wir gleich mal hier für nächste Woche, was ist nächster Spieltag? Wir geben gleich mal die Ergebnisse durch.
Ja.
Ich schau mal ganz kurz, was hier für die Bundesliga der nächste Spieltag ist. Dann können
aber
wir
lass
das.
Dann,
ihr könnt da gerne euer gesamtes ruhig. Vermögen einsetzen. Die Tipps sind sicher.
Philipp haftet.
Nicht persönlich. Und auch sonst nicht. Ich weiß nicht, was es da noch gibt. Wie kann man denn noch haften, außer persönlich?
Weiß nicht. Du kannst haften mit Firmenvermögen und Privatvermögen.
Ich kann hier gerade meinen Browser nicht. Hä? Ja, da unten war. Okay. So.
ITler und Technik.
Tag. Ja, das ist wirklich ein absoluter Mythos, dass sich ITler gut mit Technik auskennen.
Es ist nur dein Job, so, aber okay.
Ja, das ist wie wenn man sagt, dass, keine Ahnung, ein Pilot ein Flugzeug bauen kann.
Aber die Benutzung sollte ja. Hä? Aber IT inkludiert ja schon ganz viel. Man muss es halt nur konkretisieren.
Okay, dass ein Flugzeugbauer auch ein Flugzeug fliegen kann. So rum funktioniert es vielleicht besser. Es gibt hier keine Enter-Taste. Warum gibt es keine Enter-Taste?
Ich hatte letztens den Fall, es gibt in der Schweiz eine App, die quasi ist so wie PayPal. Die heißt Twint. Und da schickst du einfach so Kleinstbeträge dem anderen, dann bist du wieder quitt. Es gibt sowas in Deutschland so auch von, ich glaube, Sparkasse heißt es, heißt sogar quitt.
Ja, ich glaube, ja. Und Visa hat jetzt auch
Und
irgendwie so
dann,
ein Ding.
ja, auf jeden Fall ist das einfach nur so, ja, kannst du mir kurz eine Bockwurst mitbringen? Ich überweise dir, keine Ahnung, wenn es im Stadion ist, 20 Euro. Und dann, also für diese
Welchen Stadion ist das ja
Kleinsttransaktionen,
so teuer? Du bist in der
weiß ich doch
Schweiz
nicht, ich war doch
angekommen.
schon ewig nicht mehr. Nein, ja, genau. Nein, ich weiß, ich glaube aber einfach, dass eine Bockwurst im Stadion teurer ist als
Also am
anderswo.
Campus kostet sie 4,50 €.
Du isst Bockwurst.
Nee, ich kenne halt die Speisekarte.
Okay, du bist zu oft da, glaube ich, wenn du die Speisekarte schon mit Preisen auswendig kennst.
Es gibt nicht so viel Auswahl.
Okay, na gut. Na jedenfalls, glaube ich, also es gibt ja diese Mikro, also für die kleinen Transaktionen hast du halt Twint. Und meine Tastatur hat innerhalb der App auf einmal irgendwie eine Änderung oder ein Update gehabt oder so. Normalerweise konnte ich halt den Betrag eintippen, zum Beispiel 0,50 Franken senden an, so und so. Jetzt auf einmal ist aus dem Komma ein Punkt geworden und die App akzeptiert das nicht mehr. Und dann schreibst du 0, tippst auf den Punkt, es passiert nichts, 5,0 und dann schickst du einfach 50 Franken.
Ja, aber
Ja,
das
es
ist
ist,
ein
also dieses. Also, das ist Kacke, du
Problem,
musst
das
doch,
man
also.
schnell hat, weil man ja, also auf einer Programmierebene ist ein Punkt ein Komma, also da gibt es kein Komma in Zahlen. Da ist ein Komma immer nur eine Aufführung von Dingen. Und im deutschen oder im deutschsprachigen Raum hast du ja das Komma als Trennstrich für halt
Ja.
alles, was nach dem Centbetrag kommt. Und der Punkt ist die Tausender. Und im Englischen ist es ja genau andersrum. Das heißt, du hast einmal eine unterschiedliche Darstellung basierend auf der Gerätesprache. Und dann hast du ja nochmal eine fixe Darstellung, wie es im Code verarbeitet wird. Und das heißt, du musst für zwei Cases vorbereitet sein und einen Case daraus machen. Und wenn man das
Aber pass
verkackt.
auf. Ja, das, was verkackt wurde, ist ja eigentlich nur in der App. Also niemand, wenn er Geld überweist, angenommen, ich würde Tausenderbeträge mit Twint überweisen, dann würde ich ja nicht selbstständig den Punkt schreiben, um das zu überweisen. Das Ding ist nur, dass die App den Punkt nicht als Komma akzeptiert, sondern ich lange auf dem standardmäßig eingestellten oder dargestellten Punkt der Tastatur draufbleiben muss, dann so hochwischt zum Komma, damit er das Komma nimmt. Die müssten es ja nur umdrehen. Auf der Tastatur wird standardmäßig das Komma gezeigt statt des Punktes.
Ja,
Aber
aber ich
das
glaube, es
ist genau andersrum. Es ist
funktioniert
einfach, es
wahrscheinlich so, dass
ist
die
ein
App
schlechtes Update.
von deinem Betriebssystem, also iOS, die Zahlentastatur einfach nur anfordert und das nimmt halt dann die beliebige oder die angefordert wurde und dann ist es wahrscheinlich einfach die falsche Tastatur, die angefordert wurde.
Genau, das ist meine. Ich glaube nicht, dass es bei allen so ist, weil ich habe diese Swift-Key-Tastatur.
Ja.
Und die macht das Problem am
Die habe ich
Ende.
auch.
Ah ja, dann würdest du dasselbe Problem haben, weil die
Wahrscheinlich.
Standard-Tastatur, ich glaube, da wäre es nicht so.
Ja,
Aber gut,
manchmal
egal,
ist es
bisschen
auch.
das jetzt hier.
Manchmal wird dann auch die gar nicht mehr ermöglicht, sondern man muss dann irgendwie die Standardtastatur von Apple nehmen und dann trifft man die Punkte nicht. Es ist frustrierend.
Gut.
Also, wir wollten die Ergebnisse durchgeben für nächste Woche, damit Tipico insolvent geht aufgrund der 30 Sekunden Werbespots vor Live-Schaltungen auf DAZN. Das erste Spiel ist Augsburg gegen Bayern. Das ist eine ganz klare Sache. Das ist ein 0-0. Wobei.
Reden wir jetzt über die Google Pixel Bundesliga, weil da ist doch Augsburg gar nicht dabei, oder?
Nee, wir reden gerade über die deutsche Bundesliga. Da
Ah,
geht
über
der
die Männer.
Männer.
Ja, doch, macht schon Sinn. Da würden mehr teilnehmen, auch weil die wissen, da haben sie wenigstens einen im Podcast, der sich da gut auskennt, wegen für die Tipps und
Genau, deswegen gebe ich jetzt die ab. Und
Also
es
Augsburg
gibt
gegen
mehr Spiele,
Bayern,
das
wenn
ist
das
natürlich
ein.
auch.
Ja,
Kann
wenn
man
das
höheren
ein 0-0
Jackpot haben.
wird, das wäre so geil. Sag mal, haben wir eigentlich Verzögerung? Warum quatschen wir die ganze Zeit rein?
Ich glaube, ein bisschen Delay haben wir ja.
Es ist richtig nervig heute. Gut, 0-0 Bayern wäre krass, weil ich weiß gar nicht, wie viel jetzt Augsburg am Wochenende gespielt hat, aber Finn Dahmen war doch jetzt 5 oder 6 Spieltage ohne Gegentor.
Ja, und jetzt hat er ein Gegentor bekommen nach einem Elfmeter.
Nein.
Oh. Aber der Elfmeter war so ungerechtfertigt. Einer von Hoffenheim schießt aufs Tor, trifft einen Verteidiger von Augsburg am Oberkörper. Der Ball prallt dann vom Oberkörper ab gegen die Hand von Rubeljow oder wie auch immer. Und das gibt dann Elfmeter nach Videobeweis.
Ja, das ist eine Fehlentscheidung.
Es ist, also bestraft wird ja, wenn ich mit der Hand die Schussbahn des Balls absichtlich blockiere oder keine Ahnung, in halt nee, einer Art und Weise, die nicht regelkonform ist. Also die ist nicht unnatürliche Handhaltung. So, aber der wusste ja nicht mal, dass der Ball da lang geschossen wird. Der Ball prallt einfach nur ab und trifft ihn an der Hand. Wie soll er denn damit rechnen? Da muss er ja auch noch
vor allem
berechnen, wo am Körper zwischen, der andere getroffen wird. Es ist völlig absurd.
Ja, die Distanz ist ja auch, also wenn der jetzt direkt neben ihm stand, der prallt aus einem Meter von dem Körper an die Hand, zum Beispiel, das wär kein Elfmeter.
Ich find's richtig absurd. Aber auf jeden Fall hat dadurch Finn Dahmen ein Tor kassiert. Und das Ding ist durch, aber nichtsdestotrotz hat Augsburg ja weiterhin eine sehr gute Abwehr. Bayern hat allerdings gar keine Verteidiger mehr. Ito hat jetzt wieder einen Mittelfußbruch. Das heißt, wir haben Ito mit einem Mittelfußbruch, Davies mit Kreuzbandriss, Upamecano mit Knorpelschaden und Pavlovic mit pfeifischem Drüsenfieber. Das heißt, es gibt, glaube ich, noch zwei Verteidiger oder drei.
Ja, die haben halt rechts noch jetzt den Stanisic. In der Verteidigung haben sie einen Dyer und Kim. Oder ist Kim auch verletzt?
Nee, Kim ist fit. Kim, Dyer, Stanisic und Guerrero haben sie noch.
Ja, okay, sind jetzt nicht die schlechtesten Fußballer, also
nee, ist schon okay.
ist noch vertretbar, finde ich.
Und man kann jetzt wohl offensichtlich auch Kimmich nochmal Rechtsverteidiger spielen lassen. Das hat er bei der Nationalmannschaft ganz solide gemacht, mit einer Beteiligung an jedem Tor.
Ja, das kann er offensichtlich. Ich glaube auch, dass, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Stanisic wieder auf der Bank landet und Kimmich nach rechts rückt, weil dann hast du einen sehr flexiblen Verteidiger, den du halt reinbringen kannst, egal ob in die Mitte oder auf außen. Aber wir wollten eigentlich nicht über Bayern reden, sondern über das Ergebnis. Du sagst 0-0. Ja. Ich muss sagen, also wenn wir uns einigen wollen auf ein Ergebnis, bin ich da nicht dabei.
Okay, was schlägst du vor?
Also ich denke schon, dass jetzt nach dem Gegentor, so eine Serie aufrechtzuerhalten, ist immer eine Motivation. Jetzt hat Dahmen das Gegentor bekommen und ich denke, jetzt bekommt er gegen Bayern schon mindestens nochmal eins. Und ich glaube auch, dass Bayern, die haben schon ordentlich Druck von Leverkusen. Ich weiß auch gar nicht, ist eigentlich mal wieder Champions League demnächst, weil dann hätten sie auch wieder Doppelbelastung. Das dauert noch, okay. Weil das wäre jetzt eigentlich ja schon interessant zu gucken, wann die nächsten Spiele sind. Ja, nach dem Augsburg-Spiel ist wieder Champions League. Aber vielleicht schonen sie dann schon da wieder für das Champions League-Spiel, das weiß ich auch nicht. Ich denke, Bayern wird das Ding 3-1 oder 2-1. Was denkst du? Vielleicht auch zu 0? Nee.
Nee, zu 0 spielen die nicht. Ja, ich bleib mal bei dem 0-0. Ich glaube, es wird ein richtiges Kackspiel.
Hast du schon selber gerade zugehört, oder? Ich glaube, zu 0 spielen die nicht. Ich denke 0-0.
Ja, stimmt.
Also, es ist schon...
Wenn Tore fallen, vielleicht wird es auch ein 1-1. Ich glaube, es wird ein ekliges Unentschieden und ein Scheißspiel.
Also ich fände es cool, das macht den Meisterschaftskampf spannender. Deswegen, okay, dann von mir aus, mach 1-1. Ist ja, du haftest ja, ist ja okay.
Ich hafte nicht, das möchte ich hier nochmal explizit erwähnen. Es haftet ausschließlich Typico.
Na, oder der Wettende in dem Fall. Gut, ja. Nächstes Spiel. Schnell, schnell, schnell. Zack, zack, zack. Ich gebe dir meine Meinung.
Okay, das nächste Spiel ist Leipzig gegen Hoffenheim. Ein Knallerduell.
Ja.
Alle fiebern darauf hin.
Red Bull.
Deutscher gegen Klassiko.
Plastiko heißt das, glaube ich. ich würde sagen, Leipzig hat jetzt ja verloren am Wochenende. Das war wirklich unerwartet. Aber Gladbach, also für Gladbach freut es mich mega. Aber normalerweise gewinnt Leipzig ja gegen Gladbach. Und die haben jetzt auch wieder was gut zu machen.
Und haben jetzt einen neuen Trainer dann.
Ach, ist schon soweit?
Ja.
Dann 3-0.
Okay. Ja, ich glaube aber auch, das ist, da gehe ich mit. Ich war übrigens gestern mit hier Herbert Hainer in einem Raum.
Okay, und was sagt er
Präsident
dazu?
von Bayern München. Weil
Ja, weil.
ich war gestern am Campus für einen Antirassismus-Workshop, weil Bayern hat doch gestern gegen St. Pauli gespielt. Also wir nehmen heute übrigens am Sonntag aus. Und am Samstag hat Bayern gegen St. Pauli gespielt und da habe ich irgendwie so eine Mail bekommen vor ein paar Wochen und die wollten da so ein, das sind ja die beiden linkesten Fanlager der Bundesliga aktuell. Und
Ja.
das sind gerade diese Antirassismus-Wochen, auch von der DFL. Und Bayern und St. Pauli hatten auch eine gemeinsame Aktion gemacht und dann wollten sie so einen Workshop machen, wo man sich anmelden konnte, als Mitglied von St. Pauli oder von Bayern München. Und dann haben die praktisch mal ihre Konzepte da vorgestellt, dieses Rot gegen
Darf ich
Rassismus.
kurz einhaken? Also erstmal sollten wir vielleicht das Antirassismus-Wochen, Jahre machen. Und dann frage ich mich schon, also was ist der, was ist, wenn ich jetzt höre, ah, da ist ein Antirassismus-Workshop, lernt man da weniger Rassist zu sein an Anwendungsbeispielen? Dann kommt so ein Dunkelhäutiger in den Raum und deine Reaktionen werden überprüft oder was passiert?
Es ist tatsächlich nicht so weit weg von was passiert ist. Das ist relativ nah dran sogar. Ich
Ja, okay.
dachte, es interessiert mich irgendwie und ich hatte irgendwie Bock da mal mitzumachen und habe mich da angemeldet und habe dann festgestellt, es war auch anscheinend relativ lucky, dass ich da genommen wurde, weil das war voll der kleine Raum, das waren so 30 Leute oder so. Und sie haben gesagt, es gab insgesamt so 300 Bewerbungen aus dem Bayern-Fanlager, wie viel es aus dem St. Pauli-Lager gab, weiß ich nicht. Und es war so 50-50 besetzt. Und dann war da jemand dabei, der studiert, nee, der promoviert in Belgien und macht
Der promoviert gerade in, wie hieß noch mal, Belgien.
der promoviert in Belgien und sein Thema ist eben so Rassismus im Sport und der macht ganz viele Workshops mit Jugendteams und Jugendvereinen, also auch mit dem belgischen Fußballverband zusammen, beim DFB hat er schon gearbeitet, bei Bayern, Wolfsburg oder und so weiter. Und macht da einfach so Rassismus-Sensibilisierungsworkshops.
Der war auch kurz bei Dresden, aber nicht lang.
Über Dresden ging es auch ein bisschen und über Hansa Rostock tatsächlich. Vor allem St. Pauli hat ein
Ah.
riesiges Problem mit Hansa Rostock. Das heißt, der hat dann einfach so ein paar Formen von Rassismus erklärt und wie man, weil voll viele wollen ja aktiv gar nicht rassistisch sein, aber so dieser systematische Rassismus und dieser beiläufige, dieses, ich kenne nur die englische Formulierung, dieses unconscious bias, also diesen unterschwelligen Rassismus, den jeder in sich trägt, einfach durch die Sozialisierung und wie man den erkennt und was man, oder dass man ihn erkennt und aktiv wahrnimmt und dann sagt, nee, ich will nicht so denken oder ich will nicht so handeln und das einfach ein bisschen hinterfragt. Das war eigentlich ganz interessant. Und dann haben eben Leute von Bayern München haben dann dieses Rot gegen Rassismus vorgestellt und die von St. Pauli haben kein Platz für Rassismus vorgestellt, also deren Aktion. Und das war schon irgendwie cool zu sehen, was die alles so machen und was deren Strategie ist. Und dann war das aber auch so eine Diskussionsrunde. Also man hat dann irgendwie so ein paar Sachen gezeigt bekommen und dann durfte man irgendwie ein paar Sachen dazu sagen. Ich glaube, vor ein paar Jahren oder so hätte ich mich wahrscheinlich erstmal gar nicht angemeldet, aber ich habe so voll mitdiskutiert auch. Also ich habe wirklich meine Meinung gesagt zu so ein paar Themen und das ist eigentlich nichts, was ich vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwie gemacht hätte, so in einem Raum mit lauter Fremden, zu sagen, so, ich packe jetzt hier mal meine politischen Thesen aus. Obwohl es auch irgendwie Preaching to the Choir war, natürlich. Aber da ging es dann auch um so Sachen wie. Als Olli Bierhoff zum Beispiel aufgehört hat bei der deutschen Nationalmannschaft, dann gab es ja ein Gremium, das einen Nachfolger gesucht hat. Und dieses Gremium bestand aus vier weißen mittelalten Männern: Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler und wie heißt der Red Bull-Typ? Minzlaff, Oliver Minzlaff.
Ah, Verstappen, dachte ich, okay.
Nee, der Chef von Verstappen. Dann ging es irgendwie darum, ja, was, also, und dann habe ich halt gesagt, Problem ist, wenn wir die ganze Zeit so Sachen, dieses Rot gegen Rassismus propagieren und irgendwie groß machen und das irgendwie überall draufdrucken, in dem Moment, in dem man dann sieht, dass ein Gremium so zusammengesetzt wird, ist es halt einfach nur so ein Slogan, der halt da ist, um irgendwie ein bisschen Marketing zu machen. Also ab dem Moment wird es zu einem Marketing-Slogan, wenn nie entsprechend gehandelt wird. Und da wurde mir recht gegeben. Und dann hat man da so ein bisschen rumdiskutiert. Und es war total spannend. Und es war aber auch irgendwie spannend zu sehen, dass es halt immer so Leute gibt, die bei sowas dabei sind und dann irgendwie aber über was ganz anderes reden wollen. Also
Oh, ist das nervig, ja.
zum Schluss kam dann halt wirklich, zum Schluss kamen die beiden Präsidenten rein, also Herbert Hainer für Bayern München und den Namen von dem St. Pauli-Präsident habe ich leider vergessen, obwohl das ein ultra-chilliger, wirklich sympathischer Dude ist, der hatte so richtig Bock auf das Thema und hat sich da richtig festgequatscht und dann hat irgendwann Herbert Hainer gesagt, wir wollten auch noch zum Spiel. Und dann wurde er da abgewürgt.
Herbert Hainer, ich wette, der hatte auch wirklich gar keinen Bock auf diesen Termin. Also theoretisch, weil er ist ja einer von diesen weißen alten Männern. Also
Ja, auf
er
jeden
ist
Fall.
der, der ersetzt werden muss, soll. Aber nur kurz dazu. Du sagst, Oliver Bierhoff ging und dann sind da vier weiße alte Männer. Wenn du guckst, welche, also wer wird heutzutage gerade beim DFB Fußballfunktionär, das sind ja meistens Leute, die früher in der Nationalmannschaft gespielt haben, im Alter, ich sag mal jetzt zwischen Ende 40 und 60 oder so. Und in diesem Jahrgang gab es früher gar keine dunkelhäutigen Fußballer in der Nationalmannschaft. Also der Älteste, sag ich mal, der ein bisschen Farbe in die Nationalmannschaft gebracht hat, der mir jetzt einfällt, ist Kakao
Gerald Asamoah.
und Asamoah. So. Und die waren nicht oft dabei. Das sind jetzt keine, oder wo wird Asamoah schon häufiger, Kakao nicht so.
Ja,
Aber
aber
so,
die Diskussion hatten wir
sonst,
dann
wen
genau
gibt's denn
auch.
noch? Ja.
Und
Und
da
was
ist
war das
eigentlich das
Ergebnis? Also.
Interessante, es gab zu jeder Zeit zum Beispiel eine Frauennationalmannschaft, wo man sich hätte bedienen können, wenn das Kriterium ist, dass es eine Nationalspielerin sein muss, die aus irgendeinem Grund die Kompetenz hat, einen Manager zu finden, dessen Job ja ein komplett anderer ist als Tore schießen oder gute Flanken schlagen. Das heißt also, warum gehen wir davon aus, dass man automatisch die Kompetenz hat, Managementpositionen
Das
zu
ist, ja,
besetzen, nur weil
das
man mal ein
ist sowieso
Ex-Spieler war?
absurd. Ja, was
Das
kann,
ist ja
also
schon.
jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass Oliver Kahn jetzt die Kompetenz, also ich kenne ihn nicht, aber warum, das ist ja derselbe Schlag, Mensch, das ist Ex-Spieler, der dann entscheiden soll, ja, das ist der perfekte Manager für den DFB. Das
Ja.
Einzige, was aus meiner Sicht dafür spricht, ist, dass die alle vielleicht diese Person persönlich kennen. Das ist das Einzige. Und mit der gearbeitet haben, so.
Ja, aber ja auch unwahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der Person dann gearbeitet haben, als sie noch aktiv waren, dann wäre die Person ja voll alt. Also
Ja.
es ist irgendwie komisch. Und dann ja, also diese Zusammenfassung macht einfach keinen Sinn, wenn man danach geht. Nehmen wir unsere Werte, die wir nach außen propagieren, ernst. Und dann ist eben dieser Gedanke, dieser Kompetenzgedanke, den du auch hattest. Gibt es überhaupt Leute, die diese Kompetenz hatten und wie spricht man Kompetenz zu? Und dann kam daraus irgendwie, dann hat der da promoviert, hat da so ein paar Facts irgendwie gedroppt und hat erzählt, dass dann sollte sich praktisch jeder mal vorstellen, einen schwarzen Fußballspieler. Was macht der? Also wo spielt der? Und dann kommt in der Regel
Frankreich.
Flügel links vorne, Flügel rechts vorne oder Außenverteidiger, irgendwas, wo man schnell ist.
Ah ja.
Und wenn man sich einen weißen Spieler vorstellt, ja, so defensives Mittelfeld irgendwo, und dann kommt so jemand, der viel Spielverständnis hat, jemand, der irgendwie intelligente Laufwege sieht, also dem so eine Kompetenz zugesprochen wird aufgrund der Hautfarbe, dass er das Spiel besser versteht als schwarze Spieler. Und daraus resultierend, und das ist zum Beispiel auch was man in der NFL schon krasser untersucht hat, weil einfach da die Anzahl an schwarzen Footballspielern deutlich höher ist, also fast höher als die der weißen Footballspieler. Aber es gibt praktisch keinen Trainer, der schwarz ist. Die sind alle weiß.
Ah.
Und das kann ja eigentlich nicht sein. Also wenn man diese Logik fortführt, dann müsste es ja eigentlich auch schwarze Trainer geben, weil es sind ja viel mehr Spieler schwarz. Warum sind fast 100% der Trainer weiß? Und dann ist es auch da, dass man einfach konsequent denen das nicht zutraut, weil man denkt, okay, ihr seid schnell, ihr müsst einfach laufen, ihr müsst den Ball fangen, keine Ahnung was. Aber wenn es um Spielverständnis geht, so die Quarterbacks sind auch überwiegend weiß, weil die einfach schon von klein auf in diese Rollen gedrängt werden. Ja. Es gibt ja keinen Beleg, dass das wirklich, dass das schwarze schlechte Quarterbacks sind oder dass schwarze schlechte defensive Mittelfeldspieler sind. Es würde ja keinen Sinn machen. Sondern es ist einfach so dieses unconscious bias Ding, so du bist schwarz, du bist bestimmt schnell, spiel mal auf den Außen. Und wenn du auf den Außen nichts talkst, dann bist du halt kein Profi. Weil das wäre die einzige Chance gewesen, in der du anscheinend Fußballprofi werden kannst. Und so geht es ja, dann gut, weiter, so bis auf die Funktionärsebene eben hoch. Und vielleicht wird sich das auch ändern in 20 Jahren. Aber das führt halt zu voll vielen Problemen, wenn du das nicht anfängst, jetzt schon vorzuleben. Weil wenn man sich Umfragen anschaut, anscheinend in den Jugendmannschaften jetzt und in dem jüngeren Klientel vom Fußball per se und sagt, okay, du kriegst ein Ticket im Wert von 100 Euro. Und die Umfrage wurde in Deutschland gemacht, du kriegst ein Ticket im Wert von 100 Euro, also ein schöner Platz in einem Stadion. Und das Spiel ist gegen, keine Ahnung, Genua oder so, irgendeinen random Verein, den eigentlich keiner so wirklich interessiert. Welche Mannschaft, in welches Stadion willst du gehen, welche Mannschaft willst du sehen, wo willst du hin? Und fast keiner der Befragten mit Migrationshintergrund hat einen deutschen Verein genannt. Die sind alle, wollten sie zu Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, also irgend so ein Verein aus der Herkunft der Elterngeneration oder so. Aber keiner hat sich irgendwie mit dem deutschen Fußball identifiziert. Und das ist halt ein Riesenproblem, wenn man schaut, jetzt sind die Stadien mega voll und die Vereine haben kein Problem, Fans zu finden. Aber so in 20, 30 Jahren hat über die Hälfte der Leute einen Migrationshintergrund in dem relevanten Alter. Und wenn du die Leute nicht kriegst, weil du denen halt nie vorlebst, dass sie auch irgendwie relevant sind und mit eingeplant und Teil des Ganzen sind, dann ist es schon ein Problem. Zumindest aus einer markttechnischen Sicht.
Also alles, nicht nur die Funktionärsebene auf höheren Positionen, sondern eigentlich kannst du da runtergehen bis zum Platzwart und so. Die meisten im deutschen Verein, glaube ich, also so wie ich das wahrnehme, ich bin nicht so oft im Stadion, aber die meisten sind halt relativ deutsch, sag ich mal.
Ja, und es ist, also ich glaube, es kommt auch an, welcher Verein. Es gibt ja dann auch so gezielte Migrantensportvereine und sowas. Aber in der Profi, also in der Bundesliga, denke ich schon, zumindest in der ersten, dass es so ist. Die Spieler dann natürlich nicht, aber das Umfeld, glaube ich, ist schon wenig Migrationshintergrund und wenig divers. Und ja, es war ultra spannend. Und dann war zum Beispiel auch ein Thema, was ich auch irgendwie interessant fand, ist, es gab ein Spiel zwischen, ich glaube, irgendeiner Jugend- oder Amateurmannschaft von Hansa Rostock gegen,
sagen wir, Genua.
Nee, oh, ich weiß es nicht mehr. Aber eigentlich wäre es wichtig, was der andere Verein war. Und zwar haben die gegeneinander gespielt und es gab dann aber, und Hansa Rostock hat ja eine extrem rechte Fanszene. Und es gab dann halt irgendwie Beleidigungen gegen schwarze Spieler, bis hin zu irgendwelchen Affenlauten. Und interessanterweise hat diese Mannschaft hat 2 Wochen vorher diesen Workshop gehabt, praktisch, wo dir dann so an die Hand gelegt wird, so wie kannst du reagieren, was kannst du machen, und so weiter. Und dann dieses Allyship, wie kann man füreinander einstehen. Und die haben dann eben gemerkt, okay, hier passiert gerade irgendwas. Der Schiedsrichter hat gesagt, ja, habe ich nicht gehört, keine Ahnung, kann ich nichts machen. Und dann hat die Mannschaft halt gesagt, okay, wir gehen. Und hat gesagt, wir spielen das Spiel nicht zu Ende, wir gehen vom Platz, das war's.
Ja.
Und jetzt ist es interessant, wie das aus DFB-Sicht gewertet wird. Und die Diskussion hatten wir, als die Präsidenten da waren. Weil es dann auch darum ging, was kann man da bei der DFL irgendwie auslösen, damit das irgendwie gerechtfertigt wird. Und es wurde dann mit 0 Punkte für beide Teams gewertet, das Spiel. Und dann hat der St. Pauli-Präsident hat gesagt, ihn wundert's fast, dass es nicht als 2-0 für Hansa Rostock gewertet wird, weil das Problem ist, wenn der Schiedsrichter es nicht gehört hat, dann steht es nicht im Spielbericht und dann ist es einfach, als hätte die eine Mannschaft aufgehört zu spielen Und dann ist es ja eine Aufgabe und das wird in der Regel 2-0 gewertet für den, der nicht aufgegeben hat.
Ja.
Und der Grund, warum das passiert ist, ist dann praktisch egal. Und
Ja.
das heißt, wie finden wir eine Regelung in der deutschen Fußballliga oder dem Verband, dass in solchen Szenarien das Team bestraft wird, dass die Täterseite ist und nicht die Opferseite und gleichzeitig aber so, dass es nicht als taktisches Mittel genutzt wird, dass du irgendwie in der 89. Minute, du legst 4-0 hinten, sagen kannst, oh, warte, ich habe da gerade was gehört, wir gehen jetzt geschlossen hier vom Platz und gewinnen. Und auch spannend im gleichen Zusammenhang, es gibt keine Hilfsmittel, falls man einen rassistischen Schiedsrichter hat. Weil.
Ja, da kannst du, das ist der Worst Case. Vielleicht hat er sie auch gehört und hat gesagt, nö, nö, ich habe nichts gehört, was falsch wäre.
Ja, genau. Weil das DFB-Schiedsgericht kann nur, also die erste Instanz vom DFB-Schiedsgericht ist der Schiedsrichter. Das
Ja.
heißt, wenn das nicht im Spielbericht steht, dann kann das Schiedsgericht darüber nicht entscheiden. Und der Schiedsrichter wird ja nicht reinschreiben, und hier habe ich jetzt einen rassistischen Kommentar gemacht. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, auf rassistische Schiedsrichter zu reagieren.
Ja, gut, das ist ja, aber das Problem hast du doch überall mit, in den USA mit der Polizei doch auch. Ist doch auch die
Ja,
erste
voll.
Instanz der Legislative, so
Ja,
der,
und das waren
nicht
einfach so
Exekutive, so.
voll spannende Themen irgendwie. Also es hat sich richtig gelohnt, es hat irgendwie voll Spaß gemacht, darüber zu diskutieren und so ein bisschen zu lernen, wie das im Fußballalltag so aussieht und was man da so machen kann. Ging auch ein bisschen um Gesamtdiversity, also auch um die Frauen und die Frauenteams. Einfach weil man irgendwie einschätzen sollte, wie das Publikum, also wir sollten uns dann so in einer Reihe aufstellen, so auf der einen Seite ist extrem divers und auf der anderen Seite ist gar nicht divers. Und man sollte einschätzen, wie divers man die Fanlager, wie divers man denkt, dass die Fanlager sind. Und da gab es dann auch die Debatte, ob bei den Frauen die Fanlager diverser sind, einfach weil eine größere Altersspanne abgedeckt wird, weil viel mehr Kinder und so im Stadion sind. Und sowas. Das war spannend. Und vor allem diese LGBTQ-Thematik gar kein Thema ist bei Frauen. Also ist ja völlig irrelevant, ob Spielerinnen da homosexuell sind oder nicht. Macht ja gar keinen Unterschied.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum das so verschieden ist zu den Männern. Also das kann ich, also ja doch, ich weiß warum. Weil, und das haben wir schon mal im Podcast gesagt, Frauen die vernünftigeren Entscheidungen treffen.
Ja. Ja, ich glaube
Männer
auch.
sind in der Regel, finde ich, also unterm Strich sind Männer viel emotionsgesteuerter als Frauen, nur können mit ihren eigenen Emotionen gar nicht ordentlich umgehen. Und das ist halt ein Riesenproblem.
Ja, sehe ich absolut genauso. Und ja, ich glaube, im Fußball spielen da viele, viele Faktoren mit rein, warum es bei den Männern nicht ist. Also es ist zur einen Seite ist es die Kabine. Und wie reagiert die eigene Kabine auf sowas? Das ist, glaube ich, schon nicht so einfach. Dann hast
Und
du.
da fängt es ja schon an. Guck mal, in der Kabine der Frauen herrscht eine Grundstimmung, die mehr Offenheit und Toleranz mitbringt. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und bei Männern ist doch immer noch dieses toxisch-männliche, sich gegenseitig beeindrucken. Welches Standing habe ich gegenüber von gewissen Kollegen? Männer unter sich haben eine ganz andere Dynamik als Frauen unter sich. Und da fängt es an, dass ja eben da über das eine vielleicht geredet wird oder offen damit umgegangen wird und bei dem anderen eben nicht.
Ja, das glaube ich eben auch. Und dann geht es ja noch auf der nächsten Stufe weiter, was ist mit gegnerischen Fans? Und dann, was ist mit der Karriere? Also kann sein, dass es vielleicht in Deutschland funktioniert. Also wäre wünschenswert, dass es vielleicht in Deutschland funktioniert, auch wenn ich es nicht glaube, ehrlich gesagt. Aber so ein Wechsel nach Saudi-Arabien ist dann nicht mehr drin.
Ja, ist aber wahrscheinlich auch nicht schlimm dann. Aber trotzdem, zum Beispiel, ich glaube, auch wenn du so Panel-Talks hast zu so Fußballthemen oder LGBTQ im Fußball, wird halt nur Irvine von St. Pauli eingeladen. Das kann halt nicht sein, dass es da nur einen gibt. Es muss ja noch andere geben,
Ist doch
die sich denken,
sehr
okay,
cool.
ja. Und der
Safe.
ist
Wir
ganz oft
haben gestern
safe.
gefragt, gibt es einen einzigen Spieler, der offen homosexuell ist? Und Es ist keiner genannt worden und der Kapitän von der Mannschaft, die beteiligt war an der Diskussion, wäre ja wohl Leuten eingefallen. Also ich glaube nicht, dass der homosexuell ist, ehrlich gesagt.
Doch, hey, safe, ganz sicher. Ganz sicher.
Sollen wir dann Fact-Check lieber mal einmischen?
Ja, macht Fact-Check.
Fact-Check. Fact-Check over.
Also ich habe, als ich seinen Namen eingegeben habe, gesehen, dass der australische Moderator Steve Irvine nicht der Fußballer ist, nachdem ich gesucht habe. Dann habe ich eine Headline gefunden, die hieß kurios. Jackson Irvine muss Hochzeit mit seiner Freundin verschieben. Und dann dachte ich,
Ich muss sagen, ich sehe hier gerade Bilder von der Hochzeit. Und ich glaube, sie ist ziemlich sicher eine Frau.
Hey, ich war
mir sicher. Sehen aber cute aus, die beiden zusammen.
Ist so schön, ja, freut mich für beide. Aber hä? Wo habe ich diese Fehlinformationen denn her?
Vielleicht, weil er immer eine Regenbogenbinde umträgt?
Nein. Ey, das hat auch so mit der australischen Nationalmannschaft und der WM oder WM zu tun dann. Boah, keine Ahnung. Weil ich glaube, da habe ich irgendwas komplett verwechselt.
Sieht so aus. Naja.
Aber warte, ist es nicht der von dem Manta rochen? Nein, Spaß. Aber ich habe wirklich was verwechselt, Mann.
Wie ist der denn nochmal? Aber das ist dann Steve Irwin, oder was?
Ja, das ist Steve Irwin. Der wurde von einem spitzstacheligen Manta rochen oder so, was weiß ich, gekillt. Aber man muss sagen, es wäre auch irgendwie peinlich gewesen, wenn der jetzt so einen Autounfall gehabt hätte. Der musste von einem wilden Tier irgendwie erlegt werden, weil das alles stimmt andere schon, hätte nicht gepasst. Also, aber ich will nochmal zurück auf das Thema. Also nicht
einfach so Malaria, generell, so von einer Mücke.
Boah, das wäre richtig scheiße. Steve Irvine wurde bei Dreharbeiten von Tier getötet.
Ich glaube, dass er schon so Endstadium Malaria hatte von einer Mücke und es ihm dann zu peinlich war und dann so gedacht, fuck it, ich gehe zu dem Rochen, das ist wenigstens eine Story.
Ja, aber dann wäre ich zum Krokodil gegangen. Nee, wobei, der hat ja immer gesagt, so Krokodile und er sind so Best Friends und die machen Stiefel für mich und sowas. Und dann er muss ein Tier nehmen, wo er nicht so ein Image mit hat.
Ja, ich glaube, das so war's.
Der Sohn macht ja das Gleiche.
Mhm, habe ich auch gesehen, der hat, glaube ich, auf Disney Plus oder so.
Ah, der ist erfolgreich damit.
Weiß ich, so halb. Also ich glaube nicht vergleichbar mit seinem Vater.
Man muss auch sagen, sein Vater hatte ja mit so einem sehr, ich sag mal, aufsehenerregenden Thema im Fernsehen ohne Konkurrenz Social Media noch ein leichtes Spiel. Also sorry, ja, Jackass hat auch funktioniert. Jackass wird heute nicht mehr funktionieren.
Null.
Ich habe letztens, habe ich das schon erzählt, dass ich letztens so eine Doku über Social Media geguckt habe und da hat ein schwedischer Journalist quasi es war eher so ein Deep Dive in das Thema Social Media, was das mit unseren Emotionen macht.
Bestimmt.
Ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast
erwähnt. Alle oder nur auf eine Plattform?
Also ich glaube, es ging verstärkt um TikTok, aber es ging um verschiedene Emotionen, wie die quasi bewusst über Social Media getriggert werden. Und dann haben sie auch halt so Influencer besucht. Und ich habe darüber, glaube ich, schon mal erzählt. Und da war ein so ein Typ, der halt einfach in so einem wirklich heruntergekommenen Hinterhof von einem Bauernhof, wo der lebt, sein Kamerastativ aufgestellt hat. Und dann einfach so live geht auf TikTok, weil da kriegt man ja dann, man kann ja Spenden bekommen. Und es ist quasi sein Job, einfach über TikTok mit diesen Spenden Geld zu verdienen und er sitzt sich dann dahin, so ein junger Mann, sieht gar nicht mehr gut aus, der Arme, nimmt eine, ich würde sagen, es ist eine 5 Liter Plastikflasche mit Rotwein und versucht die halt zu exen. Also er muss natürlich absetzen bei 5 Liter, ist klar. Aber er trinkt und trinkt und so nach der Hälfte beugt er sich kurz zur Seite, kotzt im Strahl übel und trinkt weiter die Flasche aus. Und neben dem Set stehen seine beiden Eltern reichen ihm das nächste Getränk. Das ist so der Content, den er macht. Und dann auch so 20 rohe Eier in so einer riesen Schale und die dann so kippen und wieder kotzen. Er macht alles, um irgendwie zu kotzen auf eine eklige Weise. Ich meine, okay, das haben, glaube ich, Joko und Klaas auch gemacht, aber es ist ein anderer Rahmen gewesen. Und, nee, nicht Joko und Klaas, gerade voll verwechselt, aber ähnlicher Style irgendwie. Good Mystical Morning, kennst du das doch auf YouTube?
Nee.
Das ist so ein ganz großer YouTube-Kanal, den gibt es schon seit über 10 Jahren, die sind jetzt auch schon alt geworden. Die haben früher immer so Challenges gemacht, so Hot Chili, Carolina Reaper Challenge, irgendwie sowas. Und ganz oft war das aber auch sowas, was wäre, wenn wir einen Burger aus Schmeißfliegen machen würden? Und dann haben sie das gemacht und gegessen und halt gekotzt. Also so, immer mal wieder. Nicht, okay. Das war nicht der Hauptcontent, aber das hat offensichtlich, was die Klicks angeht, gut geklappt. Und die sind richtig groß geworden mit diesen Taste-Tests und so absurde Sachen kochen und so. Auf jeden Fall, der hat das quasi in Poor gemacht. Und halt macht irgendwas, um zu kotzen und kriegt halt voll viele Spenden darüber. Und das ist halt sein Job. Und dann haben sie ihn so gefragt. Und die Mutter sitzt bei diesem Interview daneben. So, ist das so, denkt er, ob er denkt, dass das irgendwie sinnvoll ist, das zu machen? Und er meint, ja, er verdient darüber sein Geld und baut sich eine Reichweite auf. Und die Mutter sitzt halt daneben und sagt dann so, aber Sohn, denkst du nicht, dass das Geld, was du verdienst, gar nichts mehr wert ist, wenn du in 5 Jahren stirbst? Und es war so traurig alles. Und was, also, es war wirklich... Also diese ganze Doku generell ist so mindblowing und man, das lässt einem wirklich mit einem ganz bedenklichen Gefühl zurück, was halt einfach Social Media angeht und was das mit Menschen macht, die nicht viel Perspektive haben oder die einfach grundsätzlich traurig sind.
Vor allem ist es halt auch, also auf der einen Seite ist jemand, der es anbietet, aber es gibt halt, es funktioniert ja auch nur, wenn es jemand sehen will. Also es gibt Leute, die sich dann den ganzen, und da auch aktiv spenden, also.
Das mit dem Spenden.
Die sich da hinsetzen und dann sagen, jetzt schaue ich wieder mal dem Typ beim Kotzen zu, das mache ich eigentlich jeden Abend, das entspannt mich total. Und dann schicke ich dem noch 15 Euro. Und dann freut er sich. Dann kann er sich davon gleich nochmal irgendwie hier 5 Liter irgendwas kaufen.
Ja, das Ding ist, wenn halt keiner spendet, dann würde es den Content nicht geben. Das heißt, jemand, der das wirklich toll findet, fühlt sich auch ein bisschen verpflichtet, den zu unterstützen, weil sonst existiert der Channel irgendwann nicht mehr. Ich meine, warte noch 5 Jahre, dann gibt's den eh nicht mehr. Aber das wird einen neuen geben. Und Mann, ich muss die Doku echt mal in unsere Shownotes posten. Das ist ganz, also war eine gut gemachte Doku auf Arte, glaube ich sogar. Und also, boah, ganz schlimm und da auch wieder viel Weltschmerz, der da entsteht. Aber ich will nochmal zurückkommen zu dem anderen Thema, gar nicht die LGBTQ-Thematik beim Fußball. Sorry, ich muss kurz einmal mich vorbeugen zum Laptop. Sondern ich wollte jetzt auch nochmal was sagen zu dem Thema Rassismus. Also erstmal finde ich es cool, dass du da aktiv teilgenommen hast und auch dich getraut hast, deine Meinung in einem Umfeld mit fremden Leuten zu sagen. Und ich finde es, ehrlich gesagt, glaube ich, dass unser Podcast ganz viel dazu beiträgt, weil das ist öffentlich, das kann jeder hören. Also theoretisch könnte eine Folge viral gehen oder irgendwie weitergeleitet werden und dann hören das einfach wildfremde Menschen, was wir hier von uns geben. Und du musst lernen, zu dem zu stehen, was du sagst. Oder mehr darüber nachzudenken, was du wie formulierst. Und das gibt halt Sicherheit, auch vor Leuten zu sprechen. Und das ist mega cool und das ist auf jeden Fall ein riesengroßer positiver Side-Effekt davon, dass wir schon so lange Podcast machen, ohne davon irgendwelche monetären Erfolge zu haben. Ja. Und das finde ich, also ich habe das auch gerade am Anfang, das erste halbe Jahr oder so echt gemerkt, so wow, krass, irgendwie man lernt besser, in Gesprächen teilzunehmen und vor allem einfach nicht mehr so, sich immer alles zu relativieren, was man sagt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das auch hattest.
Ja, ich glaube, dadurch, dass wir hier auch voll viele Diskussionen geführt haben, wo wir grundlegend anderer Meinung sind, übt man so ein bisschen eine Diskussion zu führen, mit unterschiedlichen Thesen auf Augenhöhe und so ein bisschen offen zu sein für andere Standpunkte und gleichzeitig aber seinen gut vertreten zu können. Weil ich damit, glaube ich, noch nie so krasse Probleme hatte, aber ich hatte immer irgendwie Probleme damit, vor Fremden sowas zu präsentieren oder meine Meinung kundzutun vor Fremden, so fachliche Kompetenz zu zeigen vor Fremden. Habe ich eigentlich kein Problem damit. das, also so im beruflichen Umfeld, das stresst mich eigentlich gar nicht. Aber so eine persönliche Meinung, die gar nicht so auf Wissen, sondern auch viel auf persönlichen Erfahrungen und Eindrücken basiert, kundzutun, war eigentlich schon immer schwierig, aber hat mir gestern extrem viel Spaß gemacht.
Ja, also wie gesagt, ich finde es super cool, dass du es gemacht hast. Vielleicht ist auch für dich jetzt ein bisschen so eine Erfahrung, die dich mehr dazu bringt, wie in so eine Aktivistenrolle zu schlüpfen, weil ich kenne deine Werte und die sind sehr vertretenswert, sage ich mal. Sind Werte, wo es sich belohnt, aufzustehen und zu sprechen. Und vielleicht ist das ja für dich so eine Art Schlüsselerlebnis oder sowas gewesen, wo du jetzt merkst, ah krass, ja, vielleicht sollten mehr Leute das hören, was ich sage. Und vielleicht ja, nimmst du ja häufiger an solchen Sachen künftig teil, wenn sich die Möglichkeit bietet oder du suchst aktiv nach Möglichkeiten. Ich finde es super, dass du es gemacht hast.
Ich habe schon ein paar Mal überlegt, einfach so hier so Lokalpolitik irgendwie mal reinzuschauen, wenigstens. Aber ich finde keine Partei, mit der ich mich irgendwie so identifizieren kann, dass ich sagen kann, das ist 100%, weil so innenpolitisch voll links, also die Partei spiegelt 100% meiner Vorstellungen wider, aber außenpolitisch praktisch 0%. Und dann ist es irgendwie so, gut, das ist für Lokalpolitik irrelevant, weil da geht es eh nur um Innenpolitik und das auf einem kleinsten Level. Aber ich weiß nicht, ich habe bei dem Eintritt in eine Partei zum Beispiel, habe ich immer das, hätte ich das Gefühl, ich verpflichte mich auch einer Meinung, die nicht unbedingt meine Meinung ist. Also ich
Ja,
muss dann auch einen
ich weiß
Standpunkt
genau, was du
vertreten, auf
meinst.
den sich halt eine Gruppe geeinigt hat,
Ja.
der dann vielleicht aber nicht meiner ist. Und das hält mich so ein bisschen davon ab. Also aber ansonsten würde mich das schon voll interessieren, auch irgendwie nicht nur die Meinung kundzutun, sondern dann auch zu versuchen, wenn Leute dafür zu begeistern und damit Sachen wirklich verändern zu können. Aber ja, weiß nicht. Da fehlt mir noch das Medium. Aber es hat trotzdem irgendwie einfach mal Spaß gemacht, das zu sehen. Und auch ich fand die Kampagne von St. Pauli fand ich tatsächlich besser als die von Bayern. Aber einfach, weil sie teilweise auch nochmal ein Tick linker ist und weil sie natürlich eine kleinere Gemeinde ansprechen. Also ich hatte bei der Bayern dieses Rot gegen Rassismus, habe ich das Gefühl, das soll halt irgendwie eine Masse repräsentieren, Masse ansprechen und es ist halt relativ nett noch im Wording. Und St. Pauli ist da halt schon irgendwie einen Schritt weiter, wo sie dann einfach, also St. Pauli hat zum Beispiel in ihrer Satzungsordnung haben das Wort antifaschistisch, das steht da drin. Und Bayern hat sich, glaube ich, nie aktiv als antifaschistisch positioniert. Also alles, was sie machen, ist per se antifaschistisch, aber sie haben nie das Wort in den Mund genommen oder haben irgendwie gesagt, okay, das sind die, mit denen wir uns solidarisieren.
Aber sorry, du kannst dich ja nicht, es kann sich nicht jede Organisation, jeder Verein oder jedes Unternehmen gegen alle möglichen, sag ich mal, böswilligen Gesinnungen abgrenzen, und wenn es dann jemand nicht gemacht hat, ohne aktiv aber so zu handeln, das dem dann irgendwie negative auszulegen, finde ich auch irgendwie ein bisschen, naja.
Nee,
Es ist, ich meine, wie
ich will es
viele.
gar nicht auslegen. Ich finde es, das war das, was
Also
mir
ich
halt
finde, das
aufgefallen ist.
sollte keine, ja, aber dass da nicht in der Satzung drin steht, das sollte absolut keine Gewichtung haben. Wie viele Städte haben immer noch Hitler als Ehrenbürger? So, das ist halt,
Das stimmt, ja.
also nein, es ist ein anderes Beispiel, aber ich finde, es geht schon mehr darum, wie handelst du, und wenn dann irgendwo in irgendeiner alten Satzung vergessen wurde, irgendwas aufzunehmen, dass man sich von allen möglichen menschenfeindlichen Themen distanziert, also das finde ich nicht wichtig, ehrlich gesagt. Das ist auch eh, es ist sowieso eine Satzung, ist ja nun, also eigentlich nur ein Blatt Papier, das ohne Bedeutung ist, wenn dahinter keine Handlung steht.
Ja, sowieso. Aber das, was ich damit eigentlich zeigen wollte, ist, dass in dem Moment, wo es unbequem wird, dann ist St. Pauli noch voll dabei und Bayern fährt so ein bisschen runter, einfach um halt mehr dieser Masse an Leuten, die halt Bayern München als relevantes Thema haben, irgendwie gerecht zu werden, was auch nachvollziehbar ist. Also, und St. Pauli hat halt so richtig krasse Kampagnen teilweise, wo die vor dem 45 Minuten, bevor das Spiel angefangen hat, die hatten so eine Aktion, wo sie halt irgendwie ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer aufmerksam machen wollten, wo sie erstmal ein Video gepublished haben, wo Jackson Irvine, also deren Kapitän, geht da ins Stadion rein und schaut sich so um und man hört Fans, aber das Stadion ist komplett leer. Und dann werden so ein paar Sachen gesagt und das endet dann damit, irgendwie fast 28.000 Menschen sind im Mittelmeer ertrunken und das Fassungsvermögen von dem St. Pauli-Stadion ist ziemlich genau 28.000. Also die Symbolik, mit der da gespielt wird, ist, das ganze Stadion ist im Mittelmeer ertrunken. Das fand ich irgendwie einfach ein starkes Bild. Und die haben halt das Video gezeigt, 45 Minuten vor Anpfiff, und dann haben sie 45 Minuten lang auf den Banden nur Namen eingeblendet von Leuten, die im Mittelmeer ertrunken sind, um halt zu zeigen, dass das Menschen sind. Und nicht irgendwie eine Zahl, sondern das sind Menschen, das sind Schicksale, das sind vermeidbare Unglücke gewesen. Man macht das mit der Gefahr hin. Und die haben auch gesagt, nachdem sie das dann gemacht haben, irgendwann war es in diesem Stadion komplett still. Weil einfach, und als die Aktion dann vorbei war, haben die Leute auch applaudiert. Also sie haben es bewusst wahrgenommen, aber es war definitiv ein Stimmungskiller. Mhm. Und trotzdem haben sie danach mega viel positives Feedback für die Aktion bekommen. Und ich glaube, sowas würde sich jetzt Bayern wahrscheinlich nicht trauen. Auch weil natürlich in die Allianz Arena 70.000 reinpassen. Aber
naja, nicht nur deswegen, sondern auch, weil die Plätze auf den Banden so proppevoll und krass bezahlt sind, dass da mal eine ganze Halbzeit auf Werbung verzichten für die Bayern.
Es war nicht während des Spiels, es war vor dem Spiel. Also
aber ich dachte, die erste Halbzeit wurden Namen eingeblendet.
Nee, 45 Minuten vor dem Spiel wurden die Namen eingeblendet. Während dem Spiel waren die
also ab dem Post, okay. Ja. Mhm. Eine Frage noch, weißt du, in welchem Zeitraum diese enorme Zahl an ertrunkenen Flüchtlingen entstanden ist? Ist das während dem letzten Jahr gewesen oder ist, über welchen Zeitraum? Nee, Zahlen sind ja immer relativ.
Müsste so seit 2014 gewesen sein. Aber
ist trotzdem zu viel, aber natürlich.
Ich finde, 10 Jahren sind das ja trotzdem 2800 Leute.
Ich habe eigentlich meine Bezugnahme zu dem von vorhin zum Thema Rassismus noch gar nicht gemacht.
Ja, stimmt.
Ich habe mich da in der Lobhudelei für dich verloren und ich fände es auch cool, wenn du dich irgendwie politisch engagierst, aber ich weiß, dass du zu deinen Werten immer stehen würdest, deswegen würdest du dir, glaube ich, nicht sehr leicht tun, weil in der Politik, wie du gesagt hast, würdest du dich viel verbiegen müssen und Kompromisse eingehen, die dir wahrscheinlich nicht gefallen, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die ganzen richtig guten Menschen nicht in der Politik sind. Sorry, dass ich das so sage, es ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ja, okay, egal. Thema Rassismus. Ich habe was mich wirklich beschäftigt. Und danach möchte ich noch was erzählen. Aber also pass auf. Ich habe einen Bekannten, der ist super lieb und auch so. Der macht ständig seinem Umfeld so mit netten Gesten tut er denen was Gutes, ja. Also so legt hier mal eine kleine Überraschung hin, bringt da dem irgendwie was mit, hilft, bietet sich immer an zu helfen. Richtig lieber Typ, und mit dem kann man auch echt in der Runde gut sitzen, quatschen, und ist einfach lustig und voll sozial und ja, einfach richtig netter Dude. Ist Schweizer und ich würde auch sagen, der ist noch einen Tick jünger als ich. Und der ist echt, also ich komme super mit dem klar, alle kommen gut mit dem klar, aber er schickt mir halt auf Instagram echt immer mal wieder so rechte Reels. Sowas wie das letzte, was ich gesehen habe, das fand ich auch total daneben, ehrlich gesagt, hat er mir geschickt. Da stand so ein Typ, er hat in die Kamera gesprochen, meint so, das neue iPhone hat eine neue Funktion, und zwar kannst du jetzt Leute markieren, die warte, was war der Wortlaut? Ich glaube, die geistig behindert sind. Und zwar kann man jetzt bei Kontakten Pronomen hinzufügen. So, das war die Aussage von dem Reel. Ja. Und das ist, also erstmal, es ist ultra daneben, und dann denke ich mir so, er teilt das und er möchte offensichtlich diese Gesinnung verbreiten. Und davon abgesehen, dass ich eh das Gefühl habe, dass Schweizer dazu neigen, ausländerfeindlich zu sein, macht er daraus halt keinen Hehl mit seinen, mit den Worten, die er benutzt. Also da ist auch schon mal in der Runde mit anderen Leuten einfach das N-Wort gefallen. Und ich finde es so krass, dass das für ihn so normal ist. Und er aber, wenn ich das, also es passt gar nicht zu dem, wie er ist, weil er super lieb ist zu allen seinen Mitmenschen. Das ist so, er, und sein, also so mit bester Freund ist Grieche. Es ist so, es passt nicht zusammen und es macht mir wirklich zu schaffen, weil ich mir denke, und auch so, man merkt halt, dass es eine Überzeugung ist bei ihm. Und ich verstehe nicht, woher das kommt und warum das zu seinem sonstigen Erscheinungsbild so nicht passt. Das macht mich wirklich fertig. Und also, weil ich will ihn mögen, aber ich weiß nicht, wie sehr ich jemanden mögen kann, der menschenfeindliche Ansichten hat. Verstehst du, wie ich meine?
Verstehe ich voll. Meine Antwort wäre nicht so
Ich
sehr.
es ist. Hä?
Meine Antwort wäre nicht so sehr, könnte ich den mögen. Ja, ich glaube, bei solchen Leuten, weil er ist ja anscheinend von der Grundeinstellung her einfach ein mega netter Mensch. Das heißt,
Ja,
er
der
hat
macht
das
all, es ist wirklich,
Einfühlungsvermögen,
ist.
die Empathie, sich in Menschen hineinzuversetzen, zu verstehen, was ist meine Wirkung.
Ja, oder er gibt
Und
auch gern. Er unterstützt gern, er gibt gern, er bringt sich ein in soziale Gruppen und ist einer der halt aufmerksamsten Menschen in diesem Umfeld. Oder ja.
ja, und ich glaube, dass das einfach ein klassisches Beispiel ist, wo Begegnung fehlt. Also wo man einfach keinen Kontakt hat zu Schwarzen, Asiaten oder Leute der LGBTQ-Community, um zu verstehen, das sind Menschen wie du und ich. Da unterscheidet sich eigentlich rein gar nichts, außer vielleicht ein paar äußerliche Merkmale. Und ich glaube, das wäre so ein Mensch, bei dem würde das krass helfen, wenn er einfach nur mal sieht, oh, warte mal. Aber er hat ja das Einfühlungsvermögen und er hat eine positive Grundeinstellung zu anderen Menschen und zum Leben per se. Ich glaube, es ist einfach nur, dass das Wissen fehlt und das kann man durch Begegnungen, glaube ich, ganz gut abdecken.
Ich glaube aber,
Andererseits
dass diese
kannst du ihm die ja nicht
Begegnung,
verschaffen.
ja, genau,
Aber
ich glaube,
ich
dass
glaube, das wäre
diese
einfach jemand, dem
Begegnung,
das wahnsinnig gut tun würde, unabhängig davon, ob es realistisch ist oder nicht.
ich glaube, dass diese Begegnungen oder Situationen aber dann schon eher also so wirklich bewusst vermieden werden, auch weil da halt eine gewisse Abneigung in der Grundhaltung vorhanden ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass zum Beispiel sein Social Media Stream ist kompletter Müll. Also sorry, aber das muss wirklich komplett verseucht sein mit menschenfeindlichem Gedankengut. Also kann ich mir gar nicht anders vorstellen, weil das Ding ist ja, wenn du auf Social Media gehst und immer wieder deine Ängste und so bestätigt kriegst, dann denkst du ja, alle Menschen sind so und deswegen ist es vielleicht für ihn auch so normal, sowas so zu sagen, weil es ist nicht normal. Man sagt das N-Wort nicht, das macht man nicht. Es ist einfach nicht richtig. Und jeder in dieser Gruppe wusste das und es war auch so ein Wow, okay, Moment für alle, außer für ihn.
Ja,
Und
ich
ich frage mich
glaube.
halt, ob er sich sonst immer zusammenreißt oder und ihm das dann rausrutscht es ist wirklich, es ist, du da musst da dabei gewesen sein oder ihn persönlich kennen, weil es irgendwie gar nicht matcht. Ich kann das, ja, ich kann damit nichts anfangen, dass ich diese Seite so wirklich, was ist das richtige Wort, nicht wertschätze, sondern also verabscheue ist wieder auch sehr hart, aber halt nicht verstehen kann, nicht nachvollziehen kann, weil das würdest du ihm nicht zusprechen, wenn man ihn kennt. Weißt du?
Ja, also ich glaube, in dem Fall würde ich ihn darauf ansprechen, aber nicht im öffentlichen Raum. Also nicht zusammen mit anderen, sondern halt in einem Vier-Augen-Gespräch und einfach sagen, halt, das ist nicht cool. Was er dann draus macht, ist am Ende seine Sache. Also du kannst ja nicht seinen Gedanken gut ändern, aber du kannst ihn zumindest darauf hinweisen und sagen, halt, das ist weder normal noch cool. Kannst versuchen, ihn so ein bisschen auf die empathische Schiene zu kriegen und zu versuchen, argumentativ vorzugehen und zu sagen, keine Ahnung, Transpersonen, wie fühlen die sich? Und auch irgendwie mal davon runterbringen, dass das ein Hype ist. Also es wechseln nicht mehr Leute ihr Geschlecht, nur weil das legal wird. Es ist einfach Blödsinn. Die Eingriffe sind enorm, die da nötig sind. Keine Ahnung, ich finde es super schwierig. Aber ich glaube,
Weißt du, das...
dass man es ansprechen muss. Weil sonst ist die Bestätigung ja einfach so eine schweigende. Also, dass man sagt, okay, wenn wir nichts sagen, dann scheint es ja wohl okay zu sein.
Ja, nee, ich glaube schon, nee, das, wie gesagt, ich glaube schon, dass er auch eine gewisse Empathie hat und ich weiß, also ich habe das Gefühl, er weiß, dass das bei den anderen keinen Anklang findet, dieses Vokabular. Und er hat es jetzt einmal benutzt, das Wort in der Form. Aber trotzdem, also ich glaube nicht, dass er sich so denkt, ihr seid alle auch meiner Meinung. Glaube ich nicht. Ich glaube, er weiß schon, dass er da ein bisschen anders ist, aber trotzdem wahrscheinlich irgendwie stolz darauf. Und sonst würde er es ja nicht immer wieder durchscheinen lassen. Und also das Gespräch zu suchen oder das zu sagen, dass das nicht okay ist, ist das eine. Und das sollte man natürlich machen. Das andere ist, dass dieses Gespräch, ich habe, und das habe ich, glaube ich, sogar auch in unserem Podcast schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass Menschen, die so weit abgedriftet sind in der Diskussion, also ich würde mir sehr, sehr schwer tun, selbst mit den richtigen Argumenten oder Worten, wenn man, ich habe das Gefühl, man würde wie gegen eine Mauer reden, dass das schon so knotet und verkorkst alles ist, dass da nicht viel bewegt wird. Und ich wünschte, ich könnte irgendwie was mehr machen, aber ich kann es mir fehlt die Fantasie für dieses Gespräch, für einen erfolgreichen Ausgang, außer dass man sich danach eben nicht mehr versteht.
Ja. Ja, ich glaube, es ist schwierig. Ich weiß auch nicht, wie. Ich kenne ja den Menschen nicht. Aber
Ja.
ja, ich glaube, es kommt auf das Szenario an. Es ist in jedem Szenario auf jeden Fall falsch, was er da sagt und propagiert. Aber es gibt Szenarien, denen kann man das auf keinen Fall stehen lassen. Und dann gibt es Szenarien, wo man abwägen kann, wie viel ist es einem die eigene emotionale Unversehrtheit wert. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen eine Wand argumentierst, ist einfach bei über 90%.
Das glaube
Vielleicht
ich
bei ihm
auch.
ein
Ich
bisschen
hatte mal
geringer, wenn er wirklich halt ein netter Mensch ist, per se.
einen vergleichbaren Fall auch mit jemandem, der hat in München gewohnt und dann hatte ich über quasi seine Mutter hat beim selben Arbeitgeber geschafft, wie man sagt, aber es war noch in Deutschland natürlich vor vielen Jahren und der war so ein richtiger Corona-Leugner und war, der war richtig krass in dieser Schwurbler-Szene drin. Und auch wenn ich grundsätzlich mit vielen Maßnahmen und so, wie sich da verhalten wurde, in vielen Sachen nicht einverstanden war, war ich nie so ein Leugner oder Schwurbler oder habe da mich irgendwelchen Verschwörungstheorien verschrieben. Vor allem nicht mit einer Überzeugung, Intensität, wie er das gemacht hat. Und dann hat er irgendwann auf seinem privaten Instagram gepostet, weil da eine Demo von den Ukrainern war in München, von wegen, Putin ist kein Verbrecher, Ukrainer sind Nazis und sowas. Und dann habe ich ihn darauf eine längere Nachricht geschrieben und damit war unsere Beziehung beendet. Wir hatten nie wieder Kontakt.
Ja. Ja,
Und
aber
das ist menschlich, rein menschlich. Wenn er das nicht, diese Gesinnung nicht hätte, wäre das ein toller Freund, ein toller Mensch, der war aufmerksam, liebevoll. Das passt nicht. Es passt nicht ins Bild. Und es ist so komplex, dass Menschen, die an sich einen tollen Charakter haben, solche Gesinnungen annehmen. Wirklich jetzt, ohne Witz. Ich meine das, wir kennen beide jemanden, der auch solche Tendenzen hat und an sich ein sehr lebensfroher und angenehmer Charakter ist, aber die Gesinnung oder diese Ansichten so extrem vertritt und immer wieder in normale Diskussionen einbringt, dass es teilweise schwierig ist, Zeit mit ihm zu verbringen.
ja.
Ja.
Ja,
Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so abdriftet und dann auch noch so stark dahinter steht. Und man muss doch auch merken, dass immer, wenn dieses Thema kommt, stößt man an irgendwelche sozialen Grenzen und erfährt Ablehnung oder verliert Freunde deswegen. Und trotzdem ist es denen wichtiger.
Ja, ich glaube, das muss man mehr oder weniger egoistisch sehen und sich dann überlegen, ist es mir das wert? Oder kann die Person noch so nett sein? Aber ich finde diese Überzeugung einfach so eklig. Das führt halt dazu, dass die Person sich so sehr isoliert, bis sie nur noch Leute hat, die genau das Gleiche sagen. Und es gibt keinen Kontrapart mehr in deren Leben. Und es ist aber auch extrem anstrengend, 24/7 gegen so eine Wand zu argumentieren, weil die halt auch oft resistent gegen Fakten sind.
Und es ist ja auch.
Ich glaube, was aber noch. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist oder helfen kann, ist, wenn du das wirklich wenn so eine Situation passiert, im öffentlichen Raum, wo du weißt, Leute hören dazu, die gar nicht beteiligt sind, aber sie hören es einfach. Und wenn jemand das N-Wort droppt zum Beispiel, das ist halt, das hat sofort Aufmerksamkeit. Egal, ob du jetzt drei Tische weiter sitzt oder nicht. Und wenn du da den Moment nutzt und sofort sagst, das geht nicht, du kannst es nicht machen, dann hören das auch die Leute drumherum und vielleicht ist jemand dabei, der betroffen ist oder so und fühlt sich dadurch ein Stück besser, einfach wenn er weiß, es gibt Leute, die stehen hier auf für mich, die lassen das nicht durchgehen. Und das ist gar nicht um die Beziehung zwischen der Person, die das gesagt hat, und dir geht, sondern dass es auch Leute gibt, die das mithören, die das miterleben, die einfach ein besseres Gefühl haben und mit einem besseren Gefühl rausgehen, wenn sie merken, es gibt Leute, die stehen auf und die lassen das nicht einfach so stehen. Ich glaube, das ist eine Rolle, die man noch einnehmen kann in solchen Situationen, die aber das Verhältnis nicht beeinflusst. Also natürlich schon zum Negativen wahrscheinlich zwischen dir und der anderen Person oder zwischen den Leuten,
die direkt beteiligt sind. Aber angenommen, das passiert und du stehst auf und sagst, das macht man nicht. Und dann fragt er, wieso? Und dann fängt die Diskussion doch schon an. Das ist ja nicht nur, ich sage kurz was dagegen, sondern das ist ein kompletter, also der ganze Abend ist ab dem Moment ruiniert, wenn es jetzt in einem kleinen Kreis in einem Abend ist oder so. Es ist nicht der Rahmen dafür einfach. Und der Rahmen ist aber auch nicht drei Tische weiter in einem Restaurant. Und du weißt innerlich, ja, ich müsste was sagen, aber du machst es nicht, weil der Rahmen nicht der richtige dafür ist. Du würdest es doch auch nicht machen im Restaurant, wenn drei Tische weiter jemand das N-Wort sagt, dann aufzustehen und was
zu sagen. Nein, das nicht. Oder? Aber wenn der das sagt und ich bin derjenige, zu dem er das sagt, dann würde ich schon sagen, dass das meine Aufgabe ist, zu sagen, das geht nicht. Aber wenn das jemand anders sagt, drei Tische weiter, dann ist es die Aufgabe von dem, zu dem er es gesagt hat.
Ich weiß nicht, woher dieses
drei Tische weiter kam. So weit würde ich dann auch nicht gehen. Aber aber auf jeden Fall, also die Diskussion wird nicht zu Ende sein mit das geht nicht, sondern dann kommt vielleicht, aber es ist nur ein Wort oder keine Ahnung, früher hat man das auch immer so gesagt. Dann kannst du vielleicht noch kurz erklären, warum, wenn man es wirklich nicht versteht.
Ja, aber kann ich das wirklich so gut erklären, als dass ich die Möglichkeit hätte, also es ist eine Diskussion ohne Gewinner. Es wird keiner bekehrt werden in dieser Diskussion und ich werde nicht auf Verständnis stoßen. Weil wenn das so normal ist, dass man es in der Gruppe sagt, dann werde ich nicht auf offene Ohren stoßen und ich werde wahrscheinlich noch mit irgendwelchen absurden Argumenten oder Fakten, die man nicht belegen kann, nicht bloßgestellt, aber entkräftigt.
Ja, aber du hast trotzdem eine Grenze gesetzt. Also du hast klar gesagt, Alter, es geht nicht, das war zu weit. Du kannst das nicht machen. Ob die Person es dann trotzdem macht und drauf scheißt, so, keine Ahnung, deren Entscheidung kannst du ja nicht beeinflussen. Aber du hast getan, was du tun kannst. Du hast vielleicht persönlich für dich selbst ein besseres Gefühl, wenn du gemerkt hast, okay, du bist hier gerade für jemanden eingestanden, auch wenn die Person, für die du eingestanden bist, nicht in der Nähe waren wahrscheinlich. Und auch wenn die Person, zu der du gesagt hast, nicht sagen wird, okay, krass, stimmt, du hast recht, sorry. Die Wahrscheinlichkeit ist ja bei null, dass das passieren wird.
Ja.
Aber die wird trotzdem merken, okay, hier komme ich damit nicht weiter. Und wenn das jeder macht, dann merkt man, oh, krass, ich komme an eigentlich voll vielen Stellen damit nicht weiter. Und was die Person dann daraus macht, das ist dann wieder deren Entscheidung, ob sie dann sagt, ja, okay, dann dann igel ich mich halt ein und treffe mich nur mit anderen Nazis und keine Ahnung was. Dann,
ja, das so ist, glaube ich, die Konsequenz dessen.
Ja, aber wenn dann wirklich das die einzigen sind, die noch übrig bleiben, dann okay. Ich finde, man muss aber den Leuten die Möglichkeit geben zu sagen, okay, auch wenn sie dann irgendwie Monate, Jahre, Wochen später zurückkommen und sagen, ey, ich hab's gecheckt, ich bin nicht mehr der Meinung, dass man dann sagt, die Tür ist immer offen. Also dass sowas nicht endgültig ist, aber dass es in der Diskussion und in der Debatte hart ist. Also es gibt einfach ein Stück, und das ist die Würde des Menschen und die Betrachtung des Menschen als Mensch, egal welche Hautfarbe und welche Religion. Und das ist einfach nicht diskutabel. Steht nicht zur Debatte.
Ja, das stimmt. Ja, es ist einfach, es ist schwierig. Aber
ja, aber ich glaube, es ist was noch mehr kommen wird in nächster Zeit, ehrlich gesagt, anstatt weniger. Ich meine, jetzt sind wenigstens die Wahlen rum, das heißt, man spart sich die Diskussion an dem Punkt. Aber
ja, ich überlege mal, ob ich das vielleicht mal anspreche in so einem Zweiergespräch. Ich habe auch letztens, das war ein bisschen unüberlegt, aber weißt du, kennst du diese kleinen Lädchen, die aussehen, du gehst da rein und es sieht so aus, als wenn du auf einmal in Istanbul in so einer Gasse, in so einem Laden wärst. Mhm. So, alles ist vollgestellt, überall türkische Artikel, so eine kleine Fleischtheke sogar noch hinten, aber der Laden hat halt nur 10 Quadratmeter und also wirklich genau so ein Laden und vor der Tür so das Gemüse und Obst so aufgereiht, da gibt's dann auch so Sachen wie Agavenblätter und super geiler Laden, ich finde den richtig toll, ist jetzt fußläufig erreichbar da kann man also relativ günstig, finde ich, Sachen kaufen teilweise, habe ich letztens auf der Arbeit von erzählt, Scheiße, jetzt habe ich erzählt, dass ich auf der Arbeit davon erzählt habe. Ja, es handelt sich um einen Kollegen bei der Geschichte. Und auf jeden Fall habe ich dann ihm gegenüber gesagt, in so einem kleinen Türkenladen. Und da habe ich gemerkt, oh, ich glaube, das hat ihm gerade gefallen, dass ich das gesagt habe. Weil ich meine das gar nicht abwertend oder so. Ich meine das so als ein süßes Lädchen halt einfach und offensichtlich von Türken betrieben und haben auch ganz viele türkische Artikel, Kaffee und was weiß ich. Also ich meine, das ist gar nicht despektierlich, aber ich glaube, dass ich ihm gegenüber dieses Wording benutzt habe, war nicht gut. Weil er vielleicht denkt, ah ja, okay, da ist irgendwas. Aber ist nix, keine Angst.
Ja.
Aber keine Hoffnung für ihn. So.
Nee. Weiß auch nicht, ob das rassistisch ist, aber keine Ahnung.
Ja eben, ich weiß es auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Es fühlte sich dann irgendwie falsch an bei dem Adressat. Nee. Adressat,
türkische Absender, Laden.
Irgendwas. Ja. Das ist ein guter Folgentitel, der türkische Laden.
Türkische Laden. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, rappen wir es ab, weil ich muss auch schon wieder an den Campus, denn heute spielen die FC Bayern Frauen gegen Bayer Leverkusen.
Yes, dann wünsche ich dir ein gutes Spiel. Viel Spaß dabei.
Das wünsche ich mir auch.
Ja. Wie ist es ausgegangen?
Das war ein knackiges 3-1 für Bayern.
Sehr zweimal schön. Harder. Hast du ein paar Tore gesehen?
Ja. Toren mangelt es eigentlich selten bei den Bayern-Frauen. Es hätte trotzdem keine 4-1-Niederlage gegen Lyon sein müssen am Mittwoch, aber.
Autsch, okay. Naja. Ja. Gut, ja, hey, viel Spaß dir, viel Spaß euch allen, habt eine schöne Woche, bleibt lieb und seid liebe gesund. Menschen und seid gesund, genau, so ist auch gut, ja. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt.
Die zwei vom Nebentisch tischen Thesen auf, deren Tischler toll sind.
Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.